Sie hören CropFM, Ausgabe Nummer 328 aus dem neuen Helsinki-Studio hier in Graz. Ist noch ein bisschen ungewohnt hier. Also Ausgabe Nummer 328 ist das jedenfalls. Wir schreiben den 23. Jänner 2015 und mein Gast heute Abend ist Gerald Rubisch und es geht um das Abenteuer Jenseits. Natürlich gibt es auch heute wieder den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch hier heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at und dann einfach auf CropCom klicken. Und ich sehe die Fragen hier im Studio ein, im neuen Studio hier in der Schönaugasse in Graz und gehe dann auch sehr gern auf die Fragen und Kommentare ein. Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Website von CropFM auf cropfm.at, CropFM.at. Kann man auch sehr gerne e-mailen. Alle Sendungen erscheinen in einem Podcast-Archiv. Einzelne Einträge aus diesem Archiv können natürlich auch direkt verlinkt werden, was mich sehr freut, aus YouTube etc. Es gibt auch ein Forum, betreut von Unarmed und Wingman. Auch zur heutigen Sendung gibt es wieder einen Thread. Coverbild ist wieder ganz großartig, so wie immer das neue Jahr beginnt, so wie das alte geändert hat. Matthias Töpfer hat wieder eine Illustration zur Sendung gemacht. Mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de oder auch www.fakebuch.ateliertöpfer.de. Letztere vor allem für angehende Buchautorinnen und Autoren sehr interessant. Und wer diesem freien Radioprojekt eine kleine Spende zukommen lassen möchte, geht über PayPal oder Überweisung. Spendenknopf findet sich auf der Website von CropFM. Und gehostet wird das Ganze von fetznetz.de, IT. fetznetz.it, der Host von CropFM. Neue Magazin von Matrix 3000, eine neue Ausgabe ist am Kiosk nach einer etwas längeren Pause, wie mir vorkommt. Jedenfalls jetzt mit mehr Inhalt und neuen Themen, darunter Bernhard Jung über den inneren Kreis und Barack Obama, Rüdiger Dahlke über Ebola und Grazina Fosor und Franz Bluthoff zu Sex im Orbit und der Frage, ob die Menschheit reif ist für Langzeitraumflüge. Und natürlich hege ich die Hoffnung, Fosor Bluthoff 2015 auch wieder live auf Sendung begrüßen zu dürfen. Musik. Lesen mit Dr. Nachtstrom. Ja, unser Doktor und Nachtgedanken-Co-Moderator Walter Brandner hat einen neuen Blog. Er nennt sich der Buchfanatiker und widmet sich ganz und gar seinem liebsten Hobby. Lesen. Neben Walter Brandner schreiben die Gastautorinnen Juliane Egartner, Walter Robotka und Heimo Swehr über Themen wie Elizabeth Hand, Generation Loss, Batterien, dem Geheimnis der Kindheit, Lesen im Bett und vieles mehr. Und unter der Buchfanatiker, ein Wort, .wordpress.com beziehungsweise in der Crop FM News Sektion findet man ihn. Die neue Website von Andreas Peglau, Weltall, Erde, Ich, ist auch online. Ursprünglich hätte es schon im Dezember soweit sein sollen, im Dezember 2014. Aber seit dem 15. Januar ist sie nun online. Auf der Seite gibt Andreas Peglau Anregungen zu einem bewussteren und selbstbewussteren Leben. Und es finden sich auch zahlreiche Rückblicke auf die Gesellschaft der ehemaligen DDR. Ausblicke sowie Artikel über natürlichere Geburt, Begleitung versus Erziehung, Therapie, freiere Sexualität, Partnerschaft und Liebe, ganzheitlichere Medizin, gerechtere Ökonomie und Weltbilder der Neu- und Wiederentdeckungen, Erkenntnisse und Irrtümer. Weltallerdeich.de, die neue Website von Andreas Peglau, der in der letzten Sendung des vergangenen Jahres zu Gast war, mit einem Versuch der Psychoanalyse des europäischen Rechtsrucks, findet sich jetzt noch ganz oben im Archiv. Hier geht's gleich weiter mit dem Abenteuer Jenseits und meinem Gast Gerald Rubisch.
I live with the keys.
heutiger Gast, Gerald Rubisch, wurde 1968 in Bayern geboren. Er absolvierte eine handwerkliche Ausbildung und ging anschließend in den Staatsdienst. Dann ein Autounfall, der sein Leben völlig veränderte. Seitdem widmet er sich der Bedeutung von Nahtoderfahrungen und sucht Erklärungen. Darüber hinaus geht seinem Interesse anormalen bzw. paranormalen Phänomenen und wie Menschen mit derartigen Erfahrungen leben. Ihm geht es vorwiegend um die subjektive Bedeutung im kulturellen Kontext und wie Menschen diese Erlebnisse in ihr Leben integrieren und es damit bereichern können. 2012 erschien sein Buch Abenteuer Jenseits, ist auch auf der Startseite derzeit noch verlinkt und später vom Archiv aus. Ich habe es gerade gelesen und in diesem Buch widmet er sich intensiv diesem Thema und gibt auch vielen anderen, die dieselbe Erfahrung gemacht haben, die Möglichkeit, über das zu sprechen, was sie da erlebt haben. Schönen guten Abend, Herr Rubisch.
Schönen guten Abend.
Ja, freut mich sehr, dass Sie dieses Gespräch heute hier führen können. Ein Thema, das ja natürlich sehr ungewöhnlich ist, für manche der blanke Unsinn oder einfach nur Einbildung oder Wunschdenken. Das hört man da eigentlich sehr oft. Die Frage, wie Sie zu diesem Thema gekommen sind, das kann ich mir in dem Fall selbst beantworten. Sie sind direkt und selbst davon betroffen. Und daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, aus erster Hand zu erfahren, was kann man unter einer Nahtoderfahrung verstehen? Was ist das?
Nahtoderfahrung an sich, da gibt es gar keine einheitliche Definition. Also der Begriff an sich wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Es gab da unterschiedliche Versuche, das Ganze mal zusammenzufassen. Und vielleicht ist auch der Begriff sogar ein bisschen irreführend, weil Nahtoderfahrungen werden ja in der Regel mit medizinischen oder psychologischen Krisen in Zusammenhang gebracht. Aber ähnliche oder Fragmente aus Nahtoderlebnissen werden auch außerhalb dessen erlebt. Im Allgemeinen. Dennoch versteht man unter einer Nahtoderfahrung das Erlebnis von Tunnelerfahrungen, von außerkörperlichen Erfahrungen, von dem Gefühl des Friedens und der Ruhe, von Aufenthalten in dunklen Räumen und so weiter, das, was im Allgemeinen auch bekannt ist. Und das während, und das ist vielleicht auch so das Charakteristika, dass auch während Zuständen, wo das Bewusstsein an sich nicht mehr vorhanden sein darf.
Dürfte, genau.
Und, dürfte, und, ja.
Das ist natürlich schon ein... Das ist eigentlich auch einer dieser Aspekte, die mich da wirklich faszinieren an diesem Thema. Menschen, die eigentlich überhaupt keine Gehirnaktivität mehr zeigen, natürlich keinen Puls, Herzschlag, alles ist weg, berichten dann von Dingen, die sie in dieser Zeit erlebt haben. Aber das sind nicht einfach irgendwelche Dinge, sondern sie berichten ja teilweise, auch in ihrem Buch gibt es da ein paar Beispiele, Sie können von Dingen berichten, die tatsächlich passiert sind. Das heißt, was hat der Rettungsmann angehabt? Wo sind die Leute gestanden?
Ja.
Das heißt, es ist verifizierbar. Und Sie sehen das teilweise auch aus Perspektiven, die Sie gar nicht haben können mit Ihrer Position, wo Sie da meistens liegen oder wie auch immer. Ja, also die sind tot, beziehungsweise eben bewusstlos.
Ohne Bewusstsein, ja.
Ohne Bewusstsein, ohne Puls und dennoch sehen sie Dinge, die tatsächlich in diesem Raum sind. Also da gab es auch Beispiele, wo also Mediziner auch, glaube ich, Versuche gemacht haben, wo sie bestimmte Objekte positioniert haben in einem OP und dann, um dann zu sehen, ob derjenige, wenn er so ein Erlebnis hat, das dann sagen kann, was da oben liegt dann. Ja, also etwas aus einer Position, wo es der Patient gar nicht sehen konnte. Und
ja.
Das wirft natürlich schon Fragen auf.
Ja, es ist eine Frage. Man muss natürlich immer dazu schicken, was ist unter Bewusstsein zu verstehen. Und wenn wir natürlich davon ausgehen, dass Bewusstsein ein Produkt oder das Ergebnis von Gehirnfunktionen ist, dann wird es natürlich sehr unmöglich, währenddessen etwas anderes zu erleben. Und die Definition Bewusstsein oder der Umgang und die Bedeutung von Bewusstsein ist eigentlich die Gretchenfrage, die dahinter steckt und die die ganze Thematik auch so brisant macht, letzten Endes.
Ich glaube, eine Antwort, wie das überhaupt gehen kann, die kann man nur finden, wenn man versteht, was Bewusstsein wirklich ist. Oder, ja, wir übersehen da irgendetwas und es ist irgendein anderer Effekt, aber das wäre ja wirklich so spannend zu sehen, was ist das für ein Effekt, ja? Der es Menschen, die ohne Bewusstsein sind, möglich macht, Erlebnisinhalte zu haben und Dinge zu sehen, die auch tatsächlich nachprüfbar sind. Also das muss ich nochmal sagen. Sie haben eben auch so ein Beispiel, glaube ich, in Ihrem Buch von einer jungen Frau, die erst nach Jahren dann überhaupt realisiert hat, dass sie so ein Nahtoderlebnis hatte. Hallo?
Ja.
Ja?
Ja, ich höre zu.
Können Sie das vielleicht kurz schildern? Also die hat dann Jahre später den Rettungsmann oder einen der Rettungsmänner getroffen, der sie da erst versorgt hat.
Ja, ja. Also da ging es einfach darum, dass diese junge Frau einen Unfall hatte und der Rettungsmann davon ausging, dass sie diesen Unfall nicht überleben wird. Und Jahre später sind die beiden sich begegnet, woraufhin der Rettungsmann sehr verblüfft darüber war, dass es überhaupt funktioniert hat. Also das sind auch Themen, wie es ähnlich eben bei mir auch war, wo man erstmal gar nicht registriert, dass man eine Nahtoderfahrung hatte. Ja. Und dabei stellt sich auch die Frage, wie nehme ich überhaupt in dem Hier und Jetzt eine Nahtoderfahrung wahr? Oder bin ich überhaupt durch meine persönliche Struktur in der Lage, eine Nahtoderfahrung in mein Leben zu integrieren? Also das sind sehr häufige Phänomene. Und andererseits ist vielleicht der Begriff Bewusstsein, also ich hadere immer so ein bisschen damit aus einem einfachen Grund, weil ich mir vorstelle, dass der Raum, also das, was ist, wenn ich das als Bewusstsein bezeichne, müsste vielleicht sogar sagen, es gibt ein universelles Weltbild, man kann auch sagen ein kosmologisches Weltbild vielleicht. Und das macht Nahtoderfahrungen auch so schwierig zu erforschen, dass es ein subjektives Erleben ist und eine subjektive Möglichkeit, in diesem Raum etwas zu erkennen. Also für mich ist das, was erlebt wird während Nahtoderfahrungen oder auch bei anderen paranormalen Erlebnissen, einfach eine subjektive Möglichkeit, Einblicke in die Gesamtwelt zu bekommen. Ich stelle sie mir gerne als ein, wenn ich mir einen Kuchen vorstelle, dann ist mein subjektives Erleben ein Stück aus diesem Kuchen, was sich natürlich auch verändern kann.
Und jetzt noch einmal auf diese Frau zurückzukommen.
Ja.
Die hatte keinen Puls und war zu dem Zeitpunkt, dass sie der Rettungsmann da versorgt hat, eigentlich auf jeden Fall ohne Bewusstsein und eigentlich schon tot, oder? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Sie war ohne Bewusstsein.
Ah, okay.
Ja, soweit ich mich erinnere, die Todesanzeigen waren noch nicht vorhanden.
Mhm. Na gut, in dem Fall könnte man aber sagen, ja gut, vielleicht hat sie es doch noch irgendwie wahrgenommen. Ne? Aber dann gibt es da auch noch doch auch andere Erlebnisse, sage ich mal, wo tatsächlich was verifizierbar ist, die auch sehr, sehr gut dokumentiert sind. Und gibt ja auch viele andere Autorinnen und Autoren, auch Psychiater, die sich damit beschäftigen, wo also wirklich Erlebnisinhalte wiedergegeben werden, die in der Form eigentlich nicht gemacht werden können und, ich sage es noch einmal, verifiziert werden können. Also für mich stellt sich dann natürlich auch jetzt bei diesem Thema schon ein bisschen die Frage, stimmt das wirklich?
Ob das wirklich stimmt?
Ob das wirklich stimmt, dass also diese Dinge tatsächlich reproduzierbar, also tatsächlich verifizierbar sind, was die Leute da sehen, sodass es ja eigentlich gar keine, also wie soll ich sagen, das lässt dann eigentlich dann nichts mehr offen. Also dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass das Bewusstsein entkoppelt vom Gehirn eigentlich dann funktionieren muss oder auch kann. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe, was Sie meinen, aber die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, die wir uns stellen müssten, was verstehe ich unter Leben und was verstehe ich unter Tod?
Wenn wir einmal zweifelsfrei wirklich davon ausgehen, dass diese Erlebnisse tatsächlich gemacht haben. Auf das möchte ich gerade ein bisschen hinaus. Also die Frage muss ich mir nur dann stellen, wenn ich eben davon überzeugt bin, dass also Menschen ohne irgendwelche Gehirnaktivität oder sonstige physische Reflexion ihres Bewusstseins da wirklich Erlebnisse haben. Ja. Und in diesem Zusammenhang stelle ich mir dann schon natürlich, der ich ja diese Erfahrung nicht gemacht habe, auch noch nie eine außerkörperliche Erfahrung hatte, ist es tatsächlich so, dass das Bewusstsein völlig unabhängig in dem Fall vom Körper weiter funktioniert oder die Existenz quasi weiter besteht, obwohl dieser Mensch, also der Körper, eigentlich nicht mehr arbeitet.
Ja, dahinter steckt auch die Frage, was verstehe ich unter Ich? Ja, also die Identität oder die Frage nach der Identität ist ja auch die, die dahinter steckt. Also wenn ich mich jetzt mit meinem materiellen Körper identifiziere und wenn ich mich mit dieser materiellen Welt um mich herum identifiziere, dann wird so eine Frage relativ kompliziert. Ja, nur wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht zwangsläufig mein Körper bin und damit auch nicht zwangsläufig mein Gehirn bin, dann entspannt sich die Frage auch ein bisschen. Und außerkörperliche Erfahrungen weisen ja auch darauf hin. Ich glaube, es gab ja auch schon einige Sendungen.
Ja, schon öfter behandelt worden, ja.
Genau. Weisen ja auch darauf hin, dass das Bewusstsein, die Identität auch ohne unseren materiellen Körper bestehen bleiben kann. Da gibt es ja auch diese wunderbaren Arbeiten von Burkhard Heim.
Ja, auch Burkhard Heim schon vielfach behandelt. Und genau, aber wenn ich jetzt in meinem normalen Erleben bin jeden Tag, dann muss ich mir die Frage nicht zwangsweise stellen. Also die meisten, weiß ich nicht, also ob diese Frage diesen Stellenwert hat für jemanden, wie für jemanden, der ihre Erfahrung gemacht hat, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Ne? Also ich glaube, dass sie durch ihr Erlebnis natürlich prädestiniert sind, das zu hinterfragen, was ist da eigentlich passiert. Ne? Ja. Und vielleicht, wenn wir da jetzt von Ihrem Erlebnis sprechen, vielleicht können Sie mal schildern, wie das da abgelaufen ist.
Bei mir?
Was ist passiert, genau, bei Ihnen?
Ja, dann fange ich vielleicht ganz vorne an. Also ich habe natürlich mir die Frage nie gestellt, ob ich jetzt aus meinem Körper aussteigen kann oder nicht. Ich war damals vor dem Unfall ein sehr rationeller Mensch gewesen und für mich gab es auch nur das, was ich gesehen habe oder was ich erleben konnte, zumindest in meinem Weltbild. Und in dem Mai damals, als der Unfall passierte, ich wurde angerufen von einer guten Bekannten und gebeten, sie von A nach B zu fahren. Also ich muss ein bisschen ausholen, weil die ganzen Zusammenhänge sehr obskur sind. Wurde eben angerufen, um sie von A nach B zu fahren und es war eine relativ weite Strecke dahin und ich fuhr dahin und als ich geklingelt habe und sie hatte die Tür aufgemacht, kam die Aussage, ich fahre nicht mit. Und ich war natürlich etwas vom Kopf gestoßen, weil ich den weiten Weg dahin eben getan habe und bin auf dem Absatz rumgedreht und wollte wieder in Richtung Heimat fahren und auf dieser Heimfahrt ist es dann letzten Endes passiert. Ich muss noch zusagen, in der Woche vorher habe ich an den Unfall geträumt. Das gehört vielleicht auch noch ein bisschen dazu, aber ich habe mir nichts draus gemacht. Sowas kommt ja hin und wieder vor.
Haben Sie das genauso geträumt, wie es passiert ist?
Ja.
Hat die Dame Ihnen gesagt, warum sie nicht mitfährt?
Nein. Das ist im Nachhinein, es ist natürlich alles sehr merkwürdig, die ganzen Zusammenhänge. Ja, also es gab keine Begründung, warum sie nicht mitfährt. Ich habe sie natürlich an der Haustür nochmal gefragt und sie sagte, ja, weiß ich nicht, kann ich mitfahren. Das war die Aussage gewesen. Und als ich dann heimgefahren bin, ist es mir schwarz geworden und heute würde ich vielleicht sagen, eine Art Blackout gehabt und im Anschluss war es furchtbar hell, also so hell, dass mich dieses Licht zwar nicht geblendet hat in dem Sinne, aber ich habe zumindest die Straße nicht mehr erkannt. Und als ich wieder zu mir kam, war es eben zu spät gewesen und dann passierte eben der Unfall. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich mir das in meinem damaligen Weltbild natürlich entsprechend auch zurechtgebastelt. Das heißt, ich habe die Sonne gesehen. Also zunächst einmal bin ich in den Wald reingefahren und dann wurde es mir schwarz vor Augen, eben dadurch, dass es plötzlich dunkel wurde. Es war ein strahlender Sonnenschein und dann bin ich aus dem Wald rausgefahren und da wurde es halt plötzlich hell. Also die Sonne hat mich geblendet, so war zumindest meine Erklärung dafür. Und ich habe ja viele Jahre später, als ich dann auf die Idee gebracht wurde von einem heutigen Freund, also der auch das Vorwort geschrieben hat für das Buch, habe ich natürlich alles versucht, irgendwie zu recherchieren, ob das auch wirklich so war, wie ich mir das vorgestellt habe, und bin dann das erste Mal nach den vielen Jahren wieder zur Unfallstelle gefahren, und es war einfach weit und breit kein Wald da gewesen. Also muss es ja andere Gründe gehabt haben. Und aufgrund meiner Verletzungen damals bin ich auch operiert worden und habe meine Operation, also im Rahmen einer außerkörperlichen Erfahrung, sehen können zum Teil. Und auch da hatte ich eben gedacht, ja gut, da wurde halt meine Operation gefilmt, und diesen Film hat man mir halt danach gezeigt. Aber ich habe im Krankenhaus auch tatsächlich nachgefragt, und das wurde eben verneint entsprechend. Also ich war da zum damaligen Zeitpunkt relativ verwirrt gewesen, weil es auch relativ plötzlich kam, dieser Anstoß, mal darüber nachzudenken, ob nicht vielleicht was anderes dahinter steckte.
Jetzt, ja. Sie haben jetzt begonnen mit, ich war damals rationell, aber das heißt ja nicht, dass Sie jetzt nicht mehr rationell sind, oder?
Ich bin immer noch sehr bodenständig, das muss man schon sagen. Und ich bin auch, was meine Erfahrung angeht, vermutlich mein größter Skeptiker. Und es ist halt, für mich hat sich halt eine neue Welt eröffnet. Also dieses Stück Kuchen von diesem großen Ganzen, das ist halt größer geworden. Und das ist natürlich auch ein Problem vieler Nahtoderfahrener, dass das sehr unverhofft kommt, beziehungsweise plötzlich kommt, unvorbereitet kommt, und dass sich die Welt in einem Bruchteil einer Sekunde öffnet. Und das heißt, ich habe es mit einer neuen Welt zu tun und damit aber auch mit einer neuen Identität zu tun, weil vorher war mir das nicht klar, dass sowas stattfinden kann. Und vorher war mir auch nicht klar, dass das ein Bestandteil eben von meiner Welt werden kann. Und ein amerikanischer Psychiater hat ja mal geschrieben auch und formuliert, dass die Nachwirkungen einer Nahtoderfahrung sehr charakteristisch sind. Also das hat man bei anderen ähnlichen Erlebnissen eigentlich kaum. Diese Veränderungen aufgrund eines solchen intensiven und intimen Erlebnisses. Das macht dann im Übrigen in der Folge auch die eigentlichen Schwierigkeiten aus.
Wie ist jetzt das nochmal abgelaufen? Sie hatten einen Autounfall.
Ja.
Und später war es bei der Operation, nehme ich an, die Notoperation direkt im Anschluss dran?
Ich meine, es waren 1-2 Tage später.
Okay.
Die Operation.
Da hatten Sie dann diese außerkörperliche Wahrnehmung, die ich sehr interessant finde, auf die ich auf jeden Fall noch eingehen möchte, weil das ist eigentlich jetzt so ein Beispiel von dem, was ich vorher da gesagt habe.
Ja.
Aber was war das da mit dem Licht da beim Autofahren? Können Sie das noch ein bisschen genauer schildern?
Das mit dem Licht beim Autofahren, das kann ich gar nicht näher beschreiben. Also das Licht war plötzlich da. Ja, und Lichterlebnisse sind auch sehr charakteristisch. Also dieses Erlebnis, was ich hatte, das war jetzt nicht so lege artis, dass man sagt, okay, erst habe ich eine außerkörperliche Erfahrung, dann habe ich ein Tunnelerlebnis, und das hat eine bestimmte Reihenfolge gehabt, sondern dieses Erlebnis mit diesem Licht, so dass ich die Straße nicht mehr gesehen habe, das war plötzlich da, nachdem ich ja eine Art Blackout hatte. Und dieses Lichterlebnis, weiß nicht, inwieweit sich das und ob sich das überhaupt fortgesetzt hat. Weil,
aber sind Sie dann noch Auto gefahren, während Sie dieses Licht sahen? Oder war das jetzt
ja,
schon? Das sind
Sie schon. Ich bin noch gefahren, ja. Ich bin noch gefahren, das Lichterlebnis war da, ich bin noch gefahren. Und als das Licht wieder weg war, war es eben für die Kurve zu spät. Und aufgrund dessen ist der Unfall passiert.
Okay, das ist jetzt aber ein bisschen die andere Reihenfolge, oder?
Ja.
Das ist ja auch sehr skurril. Okay.
Das ist sehr skurril, ja. Ich habe während der außerkörperlichen Erfahrung noch ein Licht gesehen. Ich hatte so das Gefühl, dass das hinter mir war. Also, dass ich auf meinen Körper, auf dem OP-Tisch draufgeschaut habe und das Licht war hinter mir gewesen. Wie das genau vonstatten ging, das kann ich mir auch nicht erklären. Aber damals dachte ich zumindest, dass ich da gefilmt wurde entsprechend.
Haben Sie irgendeine Idee, was das jetzt für ein Licht war? Also das hat sich dann quasi ja eigentlich noch, also bevor der Unfall passiert ist, abgespielt. Und glauben Sie, dass dieses Licht auch von anderen hätte gesehen werden können? Oder haben das nur Sie gesehen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht. Für mich ist aber die Bedeutung, wo das Licht herkommt, gar nicht so wesentlich. Für mich ist eher die Bedeutung des ganzen Unfalles sehr wesentlich. Ja, weil im Nachhinein, also währenddessen, mit viel Schmerz natürlich, denkt man über sowas nicht nach und schon gar nicht, wenn das Weltbild nicht entsprechend ist. Nur die Bedeutung des Unfalles, im Nachhinein würde ich sagen, oder bin ich der festen Überzeugung, der Unfall hat Sinn gemacht.
Aber könnte es nicht doch sein, dass Sie dieses Licht erst nach dem Unfall gesehen haben?
Nein.
Nein, Sie sind sich völlig sicher, das haben Sie davor gesehen. Interessant.
Ja. Ja. Also der Unfall ist mir schon noch sehr in Erinnerung und das Erlebnis oder die Erlebnisse in diesem Zusammenhang sind mir auch sehr in Erinnerung. Und wie gesagt, das ist ja ein großes Charakteristika, dass das auch noch viele, viele Jahre lebendig bleibt. Also ich kenne einige Nahtoderfahrene, deren Erlebnis sehr weit in der Vergangenheit liegt, die aber noch heute bei wichtigen Entscheidungen in dieses Erlebnis reingehen und aus diesem Erlebnis heraus Entscheidungen treffen. Das ist noch alles sehr präsent.
Also es ist, als wäre es gestern passiert. Sie fahren auf der Autobahn, oder war das eine Autobahn oder eine Autostraße?
Eine Landstraße.
Eine Landstraße und Sie sehen da diese Lichterscheinung und dann können Sie sich an den Unfall selbst noch erinnern?
An den Unfall selbst kann ich mich auch erinnern, ja. Es war eine relativ enge Kurve gewesen und ich bin in dieser Kurve gerade ausgefahren und dieser Überschlag vom Wagen, der war relativ langsam gewesen in meiner Wahrnehmung. Und die Aufpralle, also ich habe mich ein paar Mal überschlagen, die fanden eher in meiner Wahrnehmung zumindest wie in Zeitlupe statt. Also ich habe alles in Erinnerung und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich danach einen Schock hatte oder anderweitig irgendwie zumindest psychisch in Mitleidenschaft gezogen. Ich hatte nur Schmerzen erstmal gehabt und insofern war die ganze Situation für mich sehr klar gewesen.
Und Sie waren also nach dem Unfall noch bei Bewusstsein?
Ja, ich war bei klarem Bewusstsein, ja. Ich wusste auch, ich wollte kurze Zeit drauf in Urlaub fahren und mit den Rückenschmerzen, die ich hatte, also ich hatte einen Trümmerbruch im ersten Lendenwirbel und ein paar andere Wirbel immer noch in Mitleidenschaft gezogen. Ich wollte in Urlaub fahren, ja. Das war der Gedanke, den ich hatte und die Hoffnung, dass es nicht zu lange dauert mit den Schmerzen.
Okay,
aber war mir alles sehr präsent, ja.
Also wirklich erstaunlich finde ich, dass Sie also dieses Licht gesehen haben und dieses Licht eigentlich, wie Sie selbst sagen, ursächlich am Schuld war an Ihrem Unfall.
Davon gehe ich aus, ja. Davon gehe ich aus. Es ist natürlich so, also Nahtoderfahrene reden im Allgemeinen nicht gerne über ihr Erlebnis, weil da sehr viele Merkwürdigkeiten eben vonstatten gehen. Es sind subjektive Erlebnisse, also man kann sie jetzt nicht provozieren oder nacherleben.
Sollte man auf jeden Fall nicht, ne?
Bitte?
Also ein Nahtoderlebnis zu provozieren, finde ich ziemlich gefährlich. Ja,
hat es auch schon gegeben, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann.
Flatliners.
Ja, zum Beispiel. Aber in der Realität, ich habe es in der Tagespresse, glaube ich, auch mal gelesen, dass das macht auch keinen Sinn von der Bedeutung her. Ja, das ist natürlich abzuraten. Davon abgesehen kann man ja auch nie wissen, ob man jetzt ein Nahtoderlebnis hat oder nicht.
Wie nah man dem Tod kommt, ist die Frage.
Bitte?
Ist nicht ganz klar, wie nah man dann dem Tod kommt.
Ja. Also es ist sehr präsent und wie gesagt, man spricht nicht gern darüber. Also mittlerweile habe ich mich immer noch nicht ganz dran gewöhnt, darüber zu sprechen, weil wie Sie ja auch vielleicht feststellen, ist das Ganze ein sehr merkwürdiges Erlebnis gewesen.
Auf jeden Fall, also das wusste ich jetzt gar nicht, dass Sie diese Lichterscheinung vor dem Unfall gesehen haben und die Sie eigentlich so geblendet hat, dass Sie dann erst die Kurve nicht mehr gekriegt haben.
Das ist, ich würde nicht sagen geblendet, ich habe halt
Sie waren abgelenkt.
Auch geblendet, aber ich war zumindest abgelenkt gewesen. Aha. Also ich habe nichts anderes mehr gesehen.
Naja, das nenne ich Blenden.
Also ja. Also noch
mal, okay. Das klingt nach Blenden, ne? Okay.
Aha.
Ja. Äußerst interessant. Und Dann aber, sagen Sie, hatten Sie diese Operation und während, ja. hatten Sie während dieser Operation, gab es eine Komplikation oder hatten Sie diese außerkörperliche Erfahrung einfach so?
Ich weiß es nicht, ob es eine Komplikation gab. Also vielleicht, wenn ich kurz drauf diese Feststellung oder in der Wahrnehmung oder in der Bedeutung gehabt hätte, hätte ich sicherlich mal nachgefragt, aber ich weiß es nicht, ob eine Komplikation da war. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt ja auch die Idee, wie eine Nahtoderfahrung entsteht, dass man sagt, wenn man das subjektive Gefühl hat, dem Tode nahe zu sein, was natürlich unter Narkose jetzt auch vielleicht schwierig zu verstehen ist, aber grundsätzlich hat man ja keine Idee.
Und Sie waren also bei dieser Operation hoffentlich bewusstlos, also zumindest narkotisiert.
Ja.
Gut, gibt es natürlich immer wieder Menschen, die aufwachen. Ich nehme an, Sie haben nachgefragt. Sind Sie da aufgewacht? Also wusste der Arzt von irgendwas, dass Sie kurz wach gewesen?
Nee, ich habe nicht nachgefragt.
Haben Sie nicht nachgefragt?
Nein, ich habe nicht nachgefragt. Also ich habe ja diese außerkörperliche Erfahrung nicht als außerkörperliche Erfahrung wahrgenommen.
Ach so, ja. Okay, Sie haben erst wirklich, ich glaube, 10 Jahre danach erst begonnen, da zu recherchieren.
Ja, und zwar deswegen, also wie gesagt, mein mittlerweile Freund Dr. Eibel, der auch das Vorwort, wie gesagt, geschrieben hat, ich habe mich 10 Jahre später mit ihm getroffen und mehr oder minder aus heiterem Himmel fängt er an, über seine Nahtoderfahrung zu sprechen. Und währenddessen bin ich dann immer ein bisschen kleiner geworden, weil ich einfach gedacht habe, das kennst du doch irgendwoher und das kennst du doch irgendwoher. Aber ich habe mich vorher nie mit paranormalen Themen oder mit Nahtoderfahrung beschäftigt gehabt. Erst als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, ja, rückte das Ganze natürlich in den Blickpunkt meines Interesses.
Und, das heißt, er hat Ihnen spontan, also Dr. Ja. Eibel hat Ihnen spontan von seinem Erlebnis erzählt und dann dämmerte es Ihnen.
Ja, dann dämmerte es.
Ja, das Interessante finde ich aber eben, dass Sie die Perspektive, von der aus Sie sich gesehen haben, Sie sahen sich von oben.
Ja, von rechts oben. Also ich, wenn man sich vorstellt, dass man da liegt und den Raum so in seiner Vorstellung hat, dann sah ich mich von rechts oben, ja.
Von rechts oben, das heißt, auch ein Spiegel kommt dann nicht in Frage, ne?
Nein.
Naja, gut. Schon, aber, also,
zumal ich mich ja auf dem Bauch liegend befand.
Sie lagen am Bauch, okay. Ja. Und sahen sich von rechts um. Und das ist eben so ein Punkt, das heißt, Sie haben das selbst erlebt, dass also das Bewusstsein quasi in dem Fall jetzt zwar nicht völlig unabhängig vom Körper wahrscheinlich, ich meine, da kann man sich jetzt wahrscheinlich drüber streiten, denn ja. Sie waren ja noch am Leben oder zumindest. Also da gab es, soweit Sie jetzt wussten, keine Komplikation. Ja. Sie waren nicht unter Narkose, also bewusstlos. Ja. Aber Sie sahen sich da aus einer Perspektive, aus der Sie sich eigentlich nicht hätten sehen können. War das dann auch der Punkt, der Sie ins Grübeln gebracht hat?
Das war eigentlich, was mich ins Grübeln gebracht hatte, das war eigentlich die Summe aus allem. Also wenn ich rückblickend dann anfing, zu überlegen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, also dass ich den Unfall geträumt hatte und dass meine Bekannte sagte, ich kann nicht mitfahren und weiß nicht warum und dieses Lichterlebnis während des Autofahrens und diese außerkörperliche Erfahrung und nach der Operation, als der Operateur zu mir kam und gesagt hat, das kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen, ob das nochmal was wird, weil es eben kritisch war, und ich gesagt habe, ja, ist in Ordnung. Ja, das habe ich jetzt auch nicht aus einer gewissen Arroganz heraus gesagt, sondern das war einfach das, was mir im Kopf so rumgeschwebt hat. Und dass mir das Erlebnis eben so präsent geblieben ist, deswegen glaube ich, kann man das mit Träumen oder anderen Erlebnissen jetzt nicht unbedingt verwechseln. Ja, auch nicht mit Halluzinationen. Die sind nicht so nachhaltig, meines Wissens.
Sie haben dann infolge dieser Erkenntnis begonnen, sich mit anderen Menschen, die ähnliche Erlebnisse ja. hatten, auseinanderzusetzen.
Nachdem ich mein Erlebnis, ja.
Nachdem Sie Ihres quasi
verinnerlicht
als haben. Solches erkannt ja. haben.
Eigentlich ja. Einmal. Ja, ja.
Was gab es denn da an Dingen, die Sie besonders berührt haben? Die jetzt andere. Ich meine, ich habe mir da jetzt notiert, dieses Erlebnis des Herrn Professor Wenger. Der sich also da selbst hinausgehen sah, was ja auch, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Was mich am meisten berührt hat, um das mal kurz vorwegzuschicken, was mich am meisten berührt hat, war eigentlich, dass es handelt sich um ganz normale Menschen. Ja, also wenn man sich so die Aktionen und Reaktionen von Menschen mal zu Herzen nimmt, die sich mit paranormalen Phänomenen auseinandersetzen, da gibt's ja unterschiedliche Lager und unterschiedliche Theorien und unterschiedliche Vorgehensweisen, wie ich mich damit beschäftigen kann. Da gibt's ja auch unterschiedliche Weltbilder, die dann eben auch präsentiert werden, aber es waren immer ganz normale Menschen wie du und ich. Und das war das, was mich am meisten fasziniert hat erstmal. Und die Häufigkeit dessen, was passiert, also man spricht ja so plus minus um die 4% der Bevölkerung, soweit ich es im Kopf habe, kann ich eigentlich für mich nur davon ausgehen, dass die Dunkelziffer natürlich relativ hoch ist. Und das ist das, was mich eigentlich so fasziniert, dass diese Erfahrung und ähnliche und verwandte Erfahrungen außerhalb kritischer Situationen im medizinischen oder psychologischen Kontext relativ häufig vorkommen. Ich habe, glaube ich, im Buch auch geschrieben, diesen Begriff Parallelwelt. Also mit Parallelwelt habe ich gemeint, dass man tagsüber so im gesellschaftlichen Rahmen darüber nicht spricht und vielleicht auch eine andere Meinung vertritt, aber so hinter den Kulissen da ganz spannende Themen eben kursieren. Und das hat mich am allermeisten fasziniert. Und dann hatte ich ja noch von einer Erfahrung geschrieben, die relativ komplett war, im Buch, wo es dann darum ging, dass ein Mann kurz vor der Pensionierung, ein ehemaliger Lehrer, aus dem Körper ausgestiegen ist und sich liegen sah und gar nicht feststellen konnte, dass er es war, der da liegt. Und gesagt hat, immer wieder zu sich, und dann kann man vielleicht feststellen, was Bewusstsein und Identität und Wahrnehmung, welche Zusammenhänge das hat, und sich dann auch gesagt hat, was ist das nur für ein armer Kerl, mir geht's doch so gut. Und er es am Anfang gar nicht registriert hat, dass er das selbst war. Und das war eine Geschichte, die mich sehr fasziniert hat, weil er dann ja auch noch einen Weg gegangen ist. Ist eine sehr lange Geschichte und am Ende ja vor einem Felsspalt eben sich befand und da durchgesehen hat und mir gesagt hat, Herr Rubisch, ich weiß oder beziehungsweise ich habe erlebt und gesehen, was geschieht, wenn wir gestorben sind. Und was mich am allermeisten beschäftigt und was mich am allermeisten berührt ist, ich weiß es nicht mehr. Und das war einfach ein Bericht gewesen, wo man erkannt hat, der war authentisch und der wollte sich auch nicht präsentieren. Und das hat ihn wirklich mitgenommen, dass er das nicht mehr wusste. Er hat es gesehen, das wusste er noch, aber er wusste nicht mehr, was passiert. Und für mich hat sich auch dabei die Frage gestellt, wenn wir auf dem Weg sind in den Tod, ob es da nicht noch eine Strecke dazwischen gibt.
Ja, ein Landsmann von Ihnen, Jörg Schreiber, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der beschäftigt sich mit Geistern, Geisterscheinungen etc. Und der hat mir genau dieselbe Geschichte erzählt, nur aus seiner Perspektive. Also Tote, die dann vor ihrer eigenen Leiche stehen und nicht glauben, dass sie das sind.
Ja, ja. Das habe ich sehr häufig gehört. Also als ich die...
Unglaublich.
Ist es tatsächlich. Also ich hatte ja damals eine Gruppe gegründet für Nahtoderfahrene, wo sie sich im geschützten Rahmen austauschen können mit ihren Erlebnissen, aber auch mit der Art und Weise, wie man ein Erlebnis jetzt in diesen Hier- und Jetzt-Alltag integrieren kann, und habe mit unglaublich vielen Leuten gesprochen in diesem Zusammenhang, auch jetzt, was die Recherche für das Buch anging. Und das sind Erlebnisse, die relativ häufig vorkommen, also was mich auch sehr beschäftigt hat. Ja, also diese Erlebnisse, außerhalb seines Körpers zu stehen und sich selbst beobachten zu können, das kommt relativ häufig vor.
Ja, diese 4% finde ich auch interessant. Wie kommt man auf diese 4% jetzt gerade?
Na, das ist eine relativ alte Studie, wo man, ich glaube, also ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe, aber wahllos Menschen Fragebögen zugeschickt hat. Dann hat man das eben entsprechend ausgewertet und kam dann auf die Zahl 4% der Bevölkerung hatte eine NATO-Erfahrung gehabt. Wie gesagt, aufgrund dessen, dass man jetzt eine NATO-Erfahrung auch noch nicht einheitlich definiert hat, ist es natürlich immer sehr schwierig, letzten Endes zu bewerten. Und diese Menschen, denen man die Fragebögen zugeschickt hat, die sollten halt selbst entscheiden, ob sie eine NATO-Erfahrung hatten oder nicht, ohne dass sie jetzt eine Definition vorgegeben bekommen haben.
Und diesen Fragebogen hat man an Menschen, die sich in lebensbedrohlichen Situationen befunden hat, geschickt?
Nee,
oder?
Also den Fragebogen, soweit ich das in Erinnerung habe, hat man der Bevölkerung, hat man wahllos Menschen aus der Bevölkerung zugeschickt.
Das ist ja noch spannend. Das heißt, über 4% der durchschnittlichen Bevölkerung hatte eine außerkörperliche Erfahrung.
Nahtoderfahrung. Keine außerkörperliche Erfahrung, sondern Nahtoderfahrung.
Ja. Aber im Rahmen dessen eine außerkörperliche Erfahrung, oder kann man das jetzt auch nicht so sagen?
Ist das nicht? Das kann man eben nicht sagen, deswegen hinkt da eine genaue Bewertung, denke ich, der Situation, weil man muss nicht zwangsläufig eine außerkörperliche Erfahrung haben, um eine NATO-Erfahrung zu haben.
Und wie war da jetzt NATO-Erfahrung definiert in diesem Fragebogen? Also wie hat man
Gar nicht. Das haben die beziehungsweise die diejenigen, die den Fragebogen bekommen haben, die haben das eben
analysiert.
Soweit ich das in Erinnerung habe, ja.
Okay.
Das heißt, also aufgrund dessen, man muss dazu sagen, also aufgrund dessen, dass ich mich halt sehr viel mit dem Thema Bewusstsein beschäftige und ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema Leben, Existenz und Tod. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Wissenschaftlichkeit letzten Endes bedeutet, dass man etwas reproduzieren kann, zumindest in weiten Teilen der wissenschaftlichen Gemeinde reproduzieren kann. Und wenn es bedeutet, dass man etwas provozieren kann, um es eben auch nachvollziehen zu können, dann fällt es natürlich schwer, mit Nahtoderfahrungen Werte zu erheben, die quantifizierbar sind.
Ja, natürlich. Ich frage mich jetzt nur, also irgendwo müssen da ja Fragen in diesem Fragebogen gestanden sein, die in diese Richtung gehen. Hatten Sie schon mal dieses Erlebnis oder jenes Erlebnis, oder?
Also ja, da kann ich mich schlecht aus dem Fenster lehnen. Also ich kenne diese Frage.
Wissen Sie, wer diese Studie durchgeführt hat?
Das war, meine ich, hieß der Herr Knobloch, meine ich. Soweit ich das in
Erinnerung habe. Sagt mir jetzt irgendwas der Name, aber...
Ja.
Aber es war jetzt keine medizinische Studie oder Psychiater?
Nein, ich meine
keine
nicht.
Keine klinische oder keine... Ja, okay.
Nee, ich meine nicht. Hm. Aber wie gesagt, ich habe mich mit derartigen Studien relativ wenig auseinandergesetzt, deswegen würde ich da auch nichts unterschreiben.
Sie haben... das ist sowieso... Also so. Nur das, was man selbst erlebt hat, weiß man. Ne?
Ja.
Also in Ihrem Falle das, was Sie jetzt da erlebt haben. Das sicher sehr ungewöhnlich ist. Diese Menschen, die Sie da jetzt in Ihrem Buch auch interviewt haben, wir haben gerade vorher eine dieser Erfahrungen angesprochen, vielleicht können wir noch kurz auf das, was Professor Wenger erlebt hat, eingehen. Das fand ich auch recht interessant, der sich also selbst aus dem Raum gehen sah.
Ja.
Das dreht das Ganze nämlich noch wieder um. Also da kenne ich mich dann überhaupt nicht mehr aus. Also das ist so ein bisschen so wie mit dem Licht, das Sie vorher in Ihrem Unfall gesehen haben.
Ja.
In dem Fall sieht der dann sich selbst, während er gerade eine außerkörperliche Erfahrung hat, aus dem Raum gehen. Ich meine, da stellt sich dann wirklich die Frage nach Identität. Ne?
Die Frage stellt sich im Allgemeinen.
Ja,
aber auch da ist es natürlich im umgekehrten Fall.
Wo war er dann jetzt? Ich meine, können Sie das vielleicht kurz schildern?
Naja, sobald ich das in Erinnerung habe jetzt, ich habe mein Buch schon lange nicht mehr gelesen.
Ja, gut, ich habe es gerade eben gelesen, ich habe da einen Vorteil, ja.
Ja, genau.
Seite 100 habe ich mir dann nämlich notiert, kommt das vor, ja.
Okay. Er hat sich, meine ich, er hat einen also sich als Körper, wie auch immer der geartet war oder ist, aus dem Raum gehen sehen. Und normalerweise ist es ja so, dass man aus dem Körper aussteigt und seinen materiellen Körper
Sich sieht. Das ist ja das Seltsame.
Also Wir können aber da auch schon sehen, dass gewisse Regeln kommen da überhaupt nicht irgendwie zu. Also man kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, so funktioniert eine Nahtoderfahrung. Ja, also der lag ja im Krankenhaus, soweit ich mich erinnere, und dann hat eben ein Teil von ihm seinen Körper verlassen und das hat er eben beobachten können und ich habe auch mit ihm gesprochen. Er selbst ist auch eigentlich, zumindest Zitat seinerseits, ein sehr, sehr rationeller Mensch. Ich meine, er war Ingenieur gewesen und hat sich mir gegenüber sogar sehr bedeckt gehalten, weil er mit niemandem darum sprechen kann. Und er hatte auch Angst gehabt, wenn ich ihn jetzt mit richtigen Namen und so weiter nennen würde, dass ihm das in seiner Reputation natürlich schaden könnte. Er war damals in der Uni angestellt, soweit ich das in Erinnerung habe.
Na, er ist Professor, also er muss an der Uni angestellt sein.
Ja.
Oder in einer höheren Schule.
Ja. Und hatte da tatsächlich Angst gehabt, dass da irgendwo die Identität rauskommt. Was unglaublich vielen Menschen so geht.
Ist das nicht sein richtiger Name? Wenger?
Nein.
Aha.
Nein.
Okay.
Ich habe ja die Betroffenen, die mir von ihren Erlebnissen erzählt haben, alle anonymisiert.
Ah ja, das stimmt. Das schreiben sie ja.
Bis auf eben Dr. Eckhard Eibe, der mir eben explizit die Erlaubnis gegeben hat, darüber zu schreiben und seinen Namen eben auch entsprechend zu nennen. Aber wir haben, was das Jenseits angeht, haben wir, glaube ich, können wir mit den hiesigen Regeln relativ wenig anfangen. Ja, und Jenseits bedeutet ja für mich erstmal nichts anderes als jenseits der Raum-Zeit-Koordinaten, sich zu bewegen oder wahrzunehmen, zu erkennen oder zu fühlen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie definieren Sie jetzt Jenseits für sich? Also Sie sehen alles, was sich außerhalb der Raumzeit abspielt, kann man das so sagen?
Das ist meine persönliche, das ist meine persönliche Definition, weil, wie gesagt, eine Vereinheitlichung gibt es nicht und ich habe das Buch, das ist ja eigentlich die Essenz all dessen, was ich erfahren durfte, einmal selbst erfahren durfte und einmal von anderen Nahtod erfahren und erfahren durfte. Da muss man natürlich irgendwie hergehen und muss das Ganze irgendwie schlüssig machen. Ja, und wenn ich jetzt unterschiedliche Modelle oder mich an unterschiedlichen Modellen anlehne, genauso wie das Thema Bewusstsein, also wenn Sie sich mit Bewusstsein auseinandersetzen, da haben Sie ja so viele Definitionen, wie es Bewusstseinszustände gibt. Und je nachdem, wie ich damit arbeite letzten Endes, dementsprechend definiere ich das. Ja, aber auch da, was das Jenseits angeht, sind wir durchaus in der Lage, im Jenseits bewusst zu sein. Und viele Begriffe, die machen mir persönlich einfach in meiner Arbeit Schwierigkeiten. Ja, also wenn ich sage Bewusstsein, also kann ich ohne Gehirn bewusst sein, dann müsste ich es mit Bindestrich schreiben und nicht oder eher als Zustand definieren und nicht als Möglichkeit. Also das ist sehr schwierig, sich da eine gewisse Struktur oder eine gewisse Systemik anzugewöhnen. Das, glaube ich, hat man auch, wenn sich irgendjemand mit Burkhard Heim beschäftigt. Ich glaube, die Schwierigkeiten sind immer und überall da, für Erlebnisse und für Möglichkeiten, Worte zu finden, die es einfach noch nicht gibt.
Ja, Burkhard Heim hat da eigentlich weniger Worte, sondern Formeln gefunden. Das ist noch viel erstaunlicher, aber natürlich auch Worte und Konzepte.
Ja.
Und er hat diesen Raum, also ich nenne jetzt einfach die Informationsebene, keine Ahnung, aus Ermangelung irgendeines besseren Begriffs, recht akribisch eigentlich beschrieben. Also der hat da drei oder zwei zusätzliche imaginäre Dimensionen eingeführt, etc. Kann man alles nachhören. Also
Burkhard Heim, die X5 und die X6, Koordinate.
Habe ich mich auch mit dem Herrn Ludwiger sehr intensiv beschäftigt und auch ein paar Bücher dazu gelesen. Ich habe auch Burkhard Heim versucht, im Original zu lesen. Schwierig.
Ja, das ist eine Herausforderung.
Ja, schwierig. Also da braucht man viel Zeit und braucht aber auch einen ziemlichen theoretischen Background. Also das habe ich dann wieder gelassen.
Das glaube ich. Aber spannenderweise ist es ja auch so, dass Nahtoderfahrenen das gar nicht so sehr interessiert, wie das funktioniert.
Ja, na, ist schon klar. Auf das möchte ich dann eh auch zu sprechen kommen, nämlich beziehungsweise den Rest der Sendung vor allem dem jetzt widmen. Ich meine, man kann jetzt diese Erfahrungen, die Sie und andere gemacht haben, die natürlich subjektiv sind, die muss man eigentlich jetzt einmal so im Raum, unter Anführungszeichen, stehen lassen, in welchem Raum die auch immer stehen. Ja. Und wie auch immer man den beschreiben mag. Ja. Denn es sind subjektive Erfahrungen. Ja. Sie sind teilweise, wie ich jetzt nicht müde werde zu betonen, weil das ist das, was auch mich jetzt so fasziniert hat dran, zumindest, also wird jetzt da behauptet, ich habe das jetzt persönlich noch nie nachgeprüft, aber ich vertraue da auf bestimmte Quellen auch. Es wird behauptet, dass diese Erlebnisse auch verifizierbar sind. Das heißt, dass sie da tatsächlich die Realität wahrgenommen haben, aber aus diesem völlig anderen Zustand oder Raum heraus. Ja. Gut, muss man jetzt meiner Meinung nach auch einmal so stehen lassen. Ja. Und ja gut, wenn man das tut, muss man aber wirklich alles hinterfragen. Ja. Und jetzt, ich tue mir da jetzt ein bisschen leicht, weil ich lese da ihr Buch, lese da vielleicht Bücher von anderen Menschen und denke mir, naja, spannend, interessant, aber ich kann das ja jederzeit auch wieder, ja, ich kann mir auch jederzeit wieder denken, naja, vielleicht übersieht man da jetzt doch was. Ja. Mhm. Aber jemand, der diese Erfahrung selbst gemacht hat, der kommt dem ja nicht mehr aus.
Nee.
Und wie verändert sich denn, ich habe da ein paar Zitate, wir haben ja natürlich vorab telefoniert und eines der Zitate, das ich mir da notiert habe, war, dass diesseits hat sich relativiert und geöffnet.
Ja.
Was bedeutet das? Dass sich das diesseits relativiert, das glaube ich, aber trotzdem, was heißt das jetzt für Sie?
Ja, also ich rede gern davon, dass wir im Alltag, so in unserem Alltagswahnsinn, in einer Art geschlossenes System leben. Also zumindest mal mit unseren Denkweisen. Das heißt, wir möchten ja gerne wissen, was übermorgen passiert, in 10 Jahren, in 20 Jahren passierend. Wir möchten gerne unsere Erwartungen pflegen und wir möchten denen auch gerecht werden oder andere möchten unseren Erwartungen gerecht werden. Das ist ja wie ein geschlossenes Weltbild oder wie ein geschlossenes System, wo wir uns darauf einlassen. Und mit einer Nahtoderfahrung oder anderen paranormalen Erlebnissen, da öffnet sich plötzlich eine Tür, wo man gar nicht mehr aus kann und nicht nur zu glauben, weil man hat es ja erfahren, das ist es alles irgendwie so nicht. Das ist ein kleiner Teil vielleicht dessen, was wir uns kreiert haben aufgrund der Nachvollziehbarkeit und Kontrolle, damit wir ein großes Stück weit Kontrolle über das Leben haben. Aber letzten Endes stellen Nahtoderfahrene fest, dass die Welt um ein Vielfaches größer ist und dass die vielleicht gar nicht so kontrollierbar ist, wie wir uns das vorstellen.
Auf jeden Fall viel komplexer ist.
Viel komplexer. Offenbar. Größer und komplexer, ja. Ja. Und das ist das, was Nahtoderfahrenen meistens, zumindest nach meiner Erfahrung oder die ich gesprochen habe, einschließlich mir, große Schwierigkeiten bereitet, weil die Welt, die vorher da war, die gibt es so nicht mehr. Und die oder derjenige, die in dieser Welt war oder der in dieser Welt war, den gibt es so auch nicht mehr. Weil ich bin ja plötzlich ein anderer, weil ich kann ja andere Dinge oder ich habe feststellen dürfen, dass ich andere Dinge wahrnehmen kann, dass ich vielleicht tatsächlich in Anführungsstrichen vielleicht 2 Körper habe, weil ich mich ja von außen gesehen habe. Also das alte Weltbild, muss man tatsächlich sagen, das funktioniert so nicht mehr. Und das stellt natürlich auch das Leben an sich, so wie wir es gewohnt sind, zumindest in Frage. Und ich gehe davon aus, oder ich spreche dann gerne davon, dass eine Art Identitätskrise stattfindet. Das heißt, ich frage mich, wer bin ich jetzt eigentlich? Wo lebe ich jetzt eigentlich? Was für Möglichkeiten habe ich jetzt eigentlich? Wo geht's denn überhaupt hin? Ja, das sind so die Herausforderungen. Und auf der anderen Seite ist natürlich der positive Effekt, dass die meisten Nahtoderfahrenen eben keine Angst mehr vor dem Tod haben. Oder dass sie fest davon überzeugt sind, dass die Existenz danach weiter besteht.
Aber das ist ja was sehr Positives eigentlich, oder? Oder kann das auch?
Das ist etwas sehr Positives. Und trotzdem stehen Nahtoderfahrene immer vor der Herausforderung, dieses neue Erleben und diese neue Identität, die man ja auch erstmal verinnerlichen muss und die man ja auch erstmal formulieren muss, so für sich, in diesen Alltag, der völlig anders geartet ist, letzten Endes, als eine Nahtoderfahrung. Also bei der Nahtoderfahrung sprechen wir eher von qualitativen Erlebnissen und wir sind ja eher quantitativ orientiert im Alltag, dass man das erstmal miteinander in Einklang bringen muss. Das ist eine wirkliche Herausforderung. Ja? Weil man dann auch anfängt, einige Dinge in Frage zu stellen. Und da gab es auch mit Menschen, die ich gesprochen habe, tatsächlich ernsthafte Probleme.
Ja, jemand schreibt, ich denke, also im Chat, also wir haben da so einen Chat mitlaufen, wo also Menschen natürlich das kommentieren können oder Fragen stellen können. Jemand schreibt, ich denke, also bin ich eine der größte Fehler unserer Zeit, ganz viele Rufzeichen. Weiß ich jetzt gar nicht so. Vielleicht muss man leicht modifizieren und sagen, ich erlebe, also bin ich. Ich nehme wahr, also bin ich. Vielleicht ist Denken ein bisschen zu eng.
Ja, Denken. Ich nehme wahr, also bin ich. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so würde ich es jetzt umformulieren. Ganz
ja, frech. Das ist, was ich eingangs versucht habe einzubringen. Also es ist immer die Frage, was verstehe ich unter Tod, was verstehe ich unter Leben? Oder sollte man Leben in diesem Zusammenhang besser mit Existenz beschreiben? Also nach der herkömmlichen Definition von Leben sterben wir natürlich, aber wir existieren weiter.
Gibt es eigentlich auch Menschen, denen das gar nicht so recht ist? Die eigentlich lieber gern hätten, dass nachher Schluss ist aus Basta? Haben Sie mit so jemandem schon gesprochen?
Ja, ich habe schon mit solchen Menschen gesprochen. Trotz alledem bin ich natürlich aufgrund meines eigenen Erlebnisses davon überzeugt, dass das überhaupt keinen Sinn macht.
Aber gibt es auch Menschen, die so eine Erfahrung gemacht haben und denen das so überhaupt nicht recht ist?
Habe ich niemanden gesprochen.
Niemanden getroffen?
Ja. Niemanden getroffen.
Wie viele, Sie haben ja auch eine lebensphilosophische Praxis, führen Sie, wo Sie Lebenshilfe geben Menschen? Und im Rahmen dessen haben Sie, glaube ich, auch eben mit diesen Menschen, die Nahtoderfahrungen haben, sehr viele Kontakte. Ja. Mit wie vielen haben Sie denn da schon gesprochen? Oder vor allem, wie viele kommen denn da in Ihrem Buch zu Wort, zum Beispiel?
Ich habe natürlich versucht, eine gewisse Bandbreite an unterschiedlichen Erfahrungen darzustellen. Also jetzt gesprochen, persönlich über Mail auch, aber auch schriftlich über Briefe. Ich hatte damals, also eine Tageszeitung hat über mich geschrieben, beziehungsweise dann eben auch über die Gruppe, die ich damals ins Leben gerufen habe. Da habe ich hunderte von Leuten gesprochen. Ja. Und ich habe von diesen hunderten von Leuten, und das war auch für mich sehr bemerkenswert damals gewesen, ich habe von den hunderten von Leuten, ich kann mich nicht an einen erinnern, der gesagt hat, das war eine super Sache und jetzt ist alles gut. Ja, also es gab immer Schwierigkeiten. Und das Schöne ist natürlich, wenn man jemanden in der Praxis begleitet oder wenn man jemanden in der Gruppe begleiten darf, man lernt sich natürlich über eine längere Zeit kennen und kann dann auch Veränderungen und Schwierigkeiten und persönliche Herausforderungen dann besser nachvollziehen, als wenn ich jetzt mit einem Fragebogen eine Momentaufnahme mache.
Also. Aber wenn wir jetzt schon gesagt haben, das ist eigentlich ein positives Erlebnis. Ja. Oder ist eigentlich eine positive Message, die darüber kommt. Ja. Und die meisten nehmen, oder Sie sagen, alle, mit denen Sie gesprochen haben, die so ein Erlebnis gehabt haben, nehmen das auch so wahr. Also eigentlich eine positive Nachricht, eine gute.
Ja. Die meisten, ja.
Woher kommt dann die Schwierigkeit?
Die Schwierigkeit liegt in der Identitätsfrage. Also die Schwierigkeit liegt einfach darin, das war auch der Grund eben, warum ich die Gruppe ins Leben gerufen habe, die Schwierigkeit liegt darin, dass ich mit dem Erlebnis erstmal relativ alleine bin. Und ich weiß nicht, mit wem kann ich mich austauschen oder werde ich vielleicht belacht. Ja, das ist ein Grund, warum sehr viele sich scheuen, eben nicht darüber zu sprechen. Mittlerweile ist es ja so, dass durch die Reanimationsmedizin immer mehr Nahtoderfahrungen auch aufgezeichnet werden können, weil vielleicht auch ein Arzt der erste Ansprechpartner ist. Alles wird gesellschaftsfähiger, auch durch die Studien und Bücher und so weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, es ist ein sehr intimes Erlebnis. Man spricht nicht so gerne darüber. Und man stellt sich tatsächlich die Frage, wer man ist. Also man hat ja im Systemleben, wenn man so will, nicht mehr die Position von der Selbstwahrnehmung her. Also es, man wird instabil zunächst einmal. Ja, das eigentliche Erlebnis ist natürlich sehr, sehr phänomenal und sehr, sehr wohltuend auch im Nachhinein. Ja, jetzt mal abgesehen von den Ursachen. Aber die Herausforderung, das Ganze in den Alltag zu integrieren, der diametral entgegensteht, das darf man ja nicht vergessen, ist eine große Herausforderung. Und deswegen ist es gut, dass es Gruppen gibt und mittlerweile sensibilisieren sich ja auch Psychologen für das Thema, die eben Menschen in diesem Prozess begleiten. Aber ja, die Identitätsfrage ist eine sehr herausfordernde Frage.
Identität. Jetzt erklären Sie mal, warum stellt sich die Frage der Identität? Ich meine, haben die Menschen dann das Gefühl, dass sie jemand anderes sind? Oder dass sie etwas anderes sind? Oder warum Identität eigentlich?
Naja, Identität bedeutet jetzt für mich und in diesem Zusammenhang, dass ich weiß, wer ich bin. Davon abgesehen, wer weiß das schon? Ja, also, dass ich glaube zu wissen, wer ich bin, dass ich glaube zu wissen, wie ich funktioniere. Ich habe einen Körper und der funktioniert hoffentlich reibungslos. Ich weiß ungefähr, was passiert, wenn ich Menschen begegne. Ich weiß ungefähr, wie Menschen auf mich wirken oder wie ich auf andere Menschen wirke. Also das weiß man ja. Also man fühlt sich in einem vertrauten System. Man fühlt sich in einem vertrauten System. Und in dem Moment aber, wenn ich andere Erfahrungen mache und merke, dass ich jemand anders bin, also ich bin nicht mein Körper und ich kann aussteigen und ich kann jenseits meines Alltags ein Licht sehen oder ein Tunnelerlebnis haben oder was auch sehr wesentlich als Gefühl ist während einer Nahtoderfahrung, einen Frieden empfinden, den, wo die meisten sagen, den habe ich hier und jetzt noch nie erlebt, dann bin ich jemand anders. Also dann muss ich davon ausgehen, dass ich jemand anders bin. Und dann passen natürlich die Aktionen und Reaktionen im Alltag, meine Wünsche und Freuden und Erwartungen, das passt alles nicht mehr zusammen.
Also ich interpretiere das jetzt so, dass die Selbstwahrnehmung sich verändert. Ist das?
Ja, und damit natürlich die Idee meiner Identität. Mhm. Wer ich bin. Also Identität hat ja nichts mit Personalausweis zu tun.
Naja, ist schon klar. Naja, indirekt ist, weil natürlich der bin ich, das sind meine Erinnerungen, meine Erfahrungen. Die ändern sich ja nicht durch eine Nahtoderfahrung. Ne? Ich habe noch immer dieselben Erinnerungen an das, was davor war.
Ja, aber ich interpretiere es anders. Also ja. Dinge machen also, ja plötzlich einen Sinn.
Also es ist dann wirklich eigentlich die Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung seiner und die Sicht auf seine und Perspektive auf seine eigenen Erinnerungen und sein Leben. Also ja. Sie sagen da, dass also sehr viele, Sie inklusive, eine sehr starke Werteverschiebung auch durchgemacht haben.
Ja.
Also das hängt dann damit zusammen. Ne?
Ja, ja.
In diesen Nahtoderlebnissen werden ja auch, also jetzt, ich sage jetzt mal in diesen klassischen, wo also Menschen tatsächlich dem Tode sehr nahe sind oder vielleicht schon quasi abgeschrieben sind oder Puls ist schon weg und so weiter und so fort. Ja. Da gibt es ja so wiederkehrende Elemente, ne? die sie dann in dieser jenseitigen Welt erleben. Mhm. Also diese Rückschau.
Ja.
Dann gibt es dieses helle Licht, das sie sehen.
Ja.
Dass sie interessanterweise vor ihrem Unfall gesehen haben. Ich verstehe es noch immer nicht, aber okay.
Ich auch nicht.
aber ja. Gut, es gibt ja viele Menschen, die solche Dinge sehen, aber die haben nachher keinen Unfall. Also,
ja.
Egal. Und dann gibt es da auch so eine Entscheidung, ob man jetzt zurückgehen möchte oder nicht. Ne?
Ja.
Einer der Gedanken, die mir da so gekommen ist, ich meine eigentlich, beweist das wirklich ein Leben nach dem Tod eigentlich streng genommen nicht? Es beweist, dass das Bewusstsein zumindest noch eine Zeit lang weiter agiert, weiter erlebnisfähig bleibt. Ja. Aber es gibt ja dann diesen Punkt, wo, und das beschreiben alle, wo sie sich entscheiden müssen. Wollen sie jetzt zurück oder wollen sie sterben. Und jetzt gibt es natürlich die inklusive Menschen, die bis dorthin berichten können, aber ab da niemand.
Ja, das ist
richtig. Das heißt, es könnte jetzt so sein, dass es dann auch dann doch aus ist. Weg.
Ja, also zumindest in meiner Auffassung beweist es zumindest mal, ja, was heißt beweist, in der subjektiven Erfahrung wissen NATO-Erfahrene, dass es eine Existenz, aber auch ihre Existenz, also ihre Identität, noch in einem anderen Erlebnisraum gibt. Und da liegt natürlich der Schluss nahe und da kann man natürlich eine Brücke schlagen, die sehr glaubhaft ist, dass wenn der Tod im Sinne von Leben biologisch eingetreten ist, dass wir dennoch weiter existieren. Ja. Und natürlich auch noch dieser Aspekt, während einer NATO-Erfahrung die Begegnung Verstorbener. Das darf man auch nicht vergessen, dass viele NATO-Erfahrene während ihrer Jenseitsreise Verstorbenen begegnen, weist natürlich auch darauf hin.
Ja, aber das könnte aus ihrer Erinnerung sein.
Bitte?
Das könnten Bilder aus ihrer Erinnerung sein. Also das könnten Avatare sein, die sie dann kreieren quasi in ihrem
Ja, natürlich. Man kann natürlich auch darüber spekulieren. Ja. Nur ich denke mal, die Authentizität, auch wenn es eine subjektive Erfahrung ist, ist für mich schon sehr eindeutig.
Mhm. Dennoch muss ich sagen, also diese Erlebnisse beweisen für mich oder legen nahe, beweisen, das ist immer so eine Sache, sie legen nahe, dass körperfreies Bewusstsein existiert.
Ja.
Das Thema behandle ich, wie Sie auch schon festgestellt haben, nicht zum ersten Mal auf dieser Sendung. Und das fasziniert mich auch sehr. Es beweist meiner Meinung nach nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
Wie gesagt, also man muss natürlich, also wenn man da jetzt eine Kartografie generieren möchte aus den Erlebnissen von NATO-Erfahrungen oder von anderen paranormalen Erfahrungen, dann müsste man natürlich auch vielleicht Leben, Tod und Existenz anders definieren. Ja? Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir sprechen mit dem diesseitigen Vokabular über jenseitige Erlebnisse. Ja, das darf man nicht vergessen. Und man hat natürlich Schwierigkeiten, jenseitige Erlebnisse oder Erlebnisse innerhalb einer Nahtoderfahrung im Diesseits nochmal zu interpretieren. Also ich gehe fest davon aus, dass Nahtoderfahrungen qualitative Erlebnisse sind und natürlich auch gefärbt sind von diesseitigen Erfahrungen irgendwo. Ja? Und dafür Worte zu finden, vielleicht auch für Dinge, die man noch nie erlebt hat, noch nie so erlebt hat, ja, wo es überhaupt keine Vergleiche gibt. Da wird es natürlich dann wirklich schwierig. Ja. Und ich weiß, Bogertheim hat natürlich versucht oder hat es auch tatsächlich getan, eine umfassende Kartografie zu erstellen. Ich verstehe sie halt nur noch nicht, davon abgesehen. Aber im Großen und Ganzen müsste man Dinge einfach auch umdefinieren. Wir haben ja aus der gesellschaftlichen Art, wie wir leben, haben wir ja die Definitionen generiert. Und nicht von der Idee her, dass der Erlebnisraum sehr viel größer ist.
Sie schreiben auch, dass sich Ihr religiöses Verständnis durch diese Nahtoderfahrung geändert hat.
Ja.
Sie behandeln auch teilweise den Umgang der drei Weltreligionen mit diesem Thema. Also Sie besprechen da Hildegard von Bingen kurz, Oskar Goldberg, auch sehr interessant, die Welt der Welten, die er da beschrieben hat. Und Sie kommen dann irgendwie so auf diesen Punkt, und das finde ich ein sehr interessanter Gedanke, dass also in diesen Religionen auch diese Welt natürlich, die wird natürlich beschrieben.
Ja.
Und die beeinflusst natürlich dann teilweise auch, was die Menschen erleben.
Ja.
Also das wird dann ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass die Menschen dann merken, aha, jetzt bin ich tot und jetzt muss das passieren, was ich in der Bibel gelesen habe.
Ja.
Aber Sie sagen dann eben auch, und das finde ich wirklich spannend, oder also was ich da jetzt rausgelesen habe und was ich aus meiner Sicht unterstreichen kann, ist, wahrscheinlich erlebt jeder dasselbe, aber er interpretiert es eben subjektiv und dadurch kann dann das subjektive Erlebnis sich zum Teil völlig unterscheiden von dem, was andere erleben.
Ja, ich glaube das so ähnlich zumindest. Also dass Qualitäten erlebt werden und wenn ich im Diesseits Wörter dafür nutzen muss, um es zu beschreiben, dann nehme ich natürlich die Wörter aus meiner Kultur. Aber das Thema Religionen in dem Zusammenhang ist natürlich sehr, sehr spannend und interessant, weil ich fest davon ausgehe, wenn ich die ganzen Erlebnisse, die man machen kann, also ob das dann die Flashbacks sind oder diesen Frieden oder Verstorbenen begegne, ich glaube ganz fest an ein Naturprinzip. Ne? Und ich nenne das das Lebensbaumprinzip. Und ich glaube, dass Religionen dieses Naturprinzip jeweils in ihrer Kultur formulieren. Das, glaube ich, ist Religion. Das macht man natürlich in unterschiedlichen Traditionen mit unterschiedlichen Wörtern, unterschiedlichen Rahmenbedingungen und unterschiedlichen Interpretationen. Aber nachdem, dass ich mich seit vielen Jahren jetzt damit auseinandersetze, weil für mich die Bedeutung eigentlich wichtiger ist als die Frage, wie funktioniert jetzt eine Nahtoderfahrung, sie hat nämlich auch für das Leben eine unglaubliche Bedeutung und kann auch dazu beitragen, ohne Nahtoderfahrung ein qualitativ höherwertiges Leben zu führen. Das finde ich eigentlich momentan den spannenden Aspekt. Und das Lebensbaumprinzip ist relativ einfach. Wenn ich mir die Menschen, alle die sind, als einen Baum vorstelle, ich finde es auch jetzt nicht umsonst, dass viele religiöse oder spirituelle Traditionen einen Baum als Symbol verwenden. Wenn ich mir die Menschheit als einen Baum vorstelle und als gemeinsamer Stamm, ja, dass wir alle einen gemeinsamen Stamm haben und jeder Mensch so ein Blättchen an einem Baum ist, dann ist natürlich die Frage, bin ich jetzt nur für mich zuständig? Also wir sind ja in einer sehr egoistischen Welt, ja, in einer sehr konkurrierenden Welt und in einer sehr machthungrigen Welt. Oder ist es nicht einfach meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieser Baum am Leben bleibt? Ja, und gleichzeitig, glaube ich, hat der Baum an sich auch kein großes Interesse, wenn dann so ein Blatt abfällt. Ja, also wenn ich dann sterbe, ja, irgendwann und dennoch weiter existiere, zumindest nach meinem Weltbild. Und für mich ist in der Konsequenz das Bild, wenn ich als Blatt vom Baum abfalle, dann geht ja meine Vitalität auch wieder in den Stamm über. Also für mich macht das alles schon Sinn, dieses Bild des Lebensbaums, und könnte dazu beitragen, mit eben den Erlebnissen von Nahtoderfahrungen, dass man sich tatsächlich auch ein sehr heilendes Weltbild da integriert in sein jetziges Leben.
Also was auf jeden Fall natürlich klar ist, ist, wenn nach dieser Grenze, die wir vorher besprochen haben, wo sich die Menschen dann entscheiden, ob sie jetzt wirklich hinübergehen oder nicht, wenn da also wirklich, wenn es da weitergeht, was ich jetzt auf keinen Fall ausschließen möchte, auf keinen Fall, natürlich, aber ich weiß es eben nicht, wenn es da weitergeht, dann würde das natürlich unserem Leben und auch unserem Handeln im Leben eine völlig andere Bedeutung geben.
Natürlich.
Und ich kann mir vorstellen, dass, also das hat auch meine Frage vorher gemünzt, dass es so Menschen, dass es durchaus Menschen gibt, die also vielleicht wollen, na, wenn ich stirb, ist es weg, vorbei, aus, ich bin weg und alles, was ich jetzt getan habe, ist weg. Also da fallen sicher eben viele Beispiele ein an Menschen, denen das auf die Art sicher lieber wäre, wahrscheinlich. Wer weiß, vielleicht dann im Endeffekt dann doch nicht. Aber wenn jetzt also diese übergeordnete Welt, die auch Sie angesprochen haben, oder diese Welt der Welten, glaube ich, wie sie Goldberg genannt hat, wenn die existiert, dann... Ja, dann ist auch diese Werteverschiebung ganz klar. Ja, natürlich habe ich dann einen völlig anderen Bezug aufs Leben, einen völlig anderen Bezug auf mein Tun, auf alles natürlich. Ja,
ja natürlich. Also man kann es ja wirklich konsequent zu Ende denken. Ja,
also man sollte auf jeden Fall.
Also Sie müssen, wie leben wir denn? Ja, wir leben unser Leben fängt mit der Geburt an oder vielleicht auch pränatal ein bisschen vorher. Also was heißt vielleicht, ganz sicher natürlich auch nach der heutigen Auffassung und endet mit dem, was wir Tod nennen. Und dazwischen gibt es unglaublich viele Erwartungen und unglaublich viele Dinge, die sie zu erledigen haben. Das meine ich auch mit geschlossenem System. Das heißt, sie kommen irgendwann oder sie werden geboren, dann werden sie kommen sie irgendwann in den Kindergarten, dann kommen sie in die Schule, da haben sie gewisse Dinge zu tun, dann kommen sie irgendwann aus der Schule raus, dann studieren sie vielleicht oder nicht, wie auch immer. Da sind unglaublich viele Erwartungen drin, die man bis zu seinem sogenannten Tod erfüllen muss oder erfüllen sollte. Also viele Menschen fühlen sich ja auch dabei unglaublich unter Druck. Wenn jetzt dieser Tod wegfällt, dann fällt vielleicht sogar die Geburt an sich oder die Empfängnis an sich weg. Weil wenn ich danach weiterlebe, dann stellt sich natürlich auch die Frage oder weiter existiere, ob ich nicht schon vorher existiert habe. Also wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann hängt da ein riesen Rattenschwanz an dem Thema dran, auch gesellschaftspolitisch.
Ja, und vor allem auch Religionen würden natürlich, zumindest einen anderen Stellenwert bekommen, weil es dann so einer der wenigen Dinge ist, die uns vielleicht mit dieser jenseitigen Welt vertraut machen oder die uns mit dieser größeren Welt vertraut machen, wobei das natürlich ein sehr, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der optimale Weg ist. Also vor allem jetzt so, wie das derzeit auch gelebt wird und auch mit den ganzen Extremen und so weiter. Und natürlich die Frage, wenn man von dem Jenseits spricht, gibt es Himmel und Hölle?
Ja.
Die sich jemand, der jetzt sehr religiös ist, natürlich sofort stellt oder für sich beantwortet. Ne? Es gibt es. Und haben Sie da irgendwelche mit Menschen gesprochen, die zum Beispiel sagen, sie waren kurz in der Hölle?
Ja, die Fälle gibt es auch, also negativ erlebte Nahtoderfahrungen. Jetzt nicht so häufig, aber ich glaube, will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit Zahlen. Ich glaube, so um die 5% aller Nahtoderfahrungen haben negativ erlebte Nahtoderfahrungen. Habe ich auch gesprochen. Und das waren alles Erlebnisse gewesen, wo häufig nach diesem Höllenerlebnis oder nach diesem negativen Erlebnis dann trotzdem das Licht kam. Ja? Und ich habe einen interessanten Menschen kennengelernt, auch einen sehr bodenständigen Menschen kennengelernt, der einen sehr schweren Autounfall hatte, der mir von seiner negativen erlebten Nahtoderfahrung berichtete, der dann im Anschluss gesagt hat, ich weiß jetzt, dass es die Hölle gibt. Ja, und das hat mich in meiner Religiosität noch einmal bestätigt. Ja, das war aber jetzt für mich, gibt sicherlich auch noch andere Fälle, aber für das, was ich mitbekommen habe, die einzige Nahtoderfahrung, negativ erlebte Nahtoderfahrung, die so entsprechend negativ auch geendet hat. Die anderen, die ich festgestellt habe und mit denen ich sprechen durfte, die Menschen, die eine negative hatten, da ging es eigentlich eher darum, dass es danach im Licht weitergeht. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das jetzt ist es ein tatsächlich jenseitiges Erlebnis oder ist es vielleicht sogar ein Teil des Unterbewusstseins? Das spielt sicherlich da, zumindest nach meinem Dafürhalten, auch eine Rolle, dass man in manchen Fällen zumindest, ob man es wahrnimmt oder nicht, erstmal mit seinem Unterbewusstsein konfrontiert wird.
Hat Sie diese Erfahrung in Ihrer Einstellung zur Religion insofern verändert, dass Sie jetzt sich als religiös bezeichnen würden?
Ja, hat sie. Also ich war zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht religiös, also eher im Gegenteil. Also ich hatte eher Angst vor Religion. Also ich bin ja in einem christlichen Kontext aufgewachsen und für mich war Kirche und Kirchengehen und das ganze Christentum eher negativ behaftet, muss ich sagen. Und es ging natürlich immer darum, wenn man dies und jenes tut oder nicht tut, dann kommt eben die entsprechende religiöse Konsequenz. Und so bin ich aufgewachsen. Ich will jetzt nicht sagen zu Hause, da wurde das jetzt nicht so gelebt, aber im allgemeinen religiösen Kontext meiner Gegend eben. Und ich bin zwar heute nicht kirchlich orientiert, aber doch religiös orientiert. Das war ich damals eben nicht, weil ich glaube, dass in religiösen Texten, eben auch in der Bibel, was eben mein kultureller Hintergrund ist, dass da sehr viel drinsteht. Und es ist auch immer die Frage, wie man das liest. Ja, also das ist ja sehr doppelt oder mehrfachdeutig, so ein Text. Und für mich macht Religion insgesamt nur einen Sinn, wenn sie tatsächlich fürsorglich ist. Das ist auch, also damit meine ich jede Religion. Also in dem Moment, wo eine Religion nicht mehr fürsorglich ist und friedenstiftend ist und selbsterhellend ist, glaube ich, kann man kaum noch von Religion sprechen.
Ja.
Aber mich persönlich hat es natürlich dann nochmal dahin gebracht, weil ich einfach wissen wollte, auch in meinen Recherchen, wo gibt es denn noch Nahtoderfahrungen in der Geschichte und wer hat sie wann, in welchem Kulturkreis erlebt, hat mich natürlich auch nochmal tiefer dann in diesen spirituellen Aspekt des Christentums einlesen lassen.
Und davor, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, haben Sie es auch mit sogenannter esoterischer Literatur oder New Age Literatur versucht, soweit ich das mich erinnere. Ja. Und das hat Sie dann eher nicht so begeistert oder beziehungsweise weitergebracht, schreiben Sie. Wir sind am Ende dieser Sendung. War ein sehr spannendes Interview. Ich hoffe, danke. Es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir.
Ja, sehr, danke.
Und freue mich sehr, dass es zustande gekommen ist. Und ja, also ich wünsche Ihnen noch alles erdenklich Gute auf Ihrem Weg. Und ja, vielleicht hören wir wieder mal voneinander und vielleicht ergibt sich ja irgendwann eine Fortsetzung.
Ja, ich danke fürs Gespräch und wünsche einen schönen Abend und eine gute Zeit.
Wünsche ich Ihnen auch.
Dankeschön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, das nächste Mal Crop FM findet statt am 6. Februar 2015. Es ist ein Crop FM Spezial, Achtung, nicht live. Mein Gast wird sein Dr. Ulrich Warnke und es geht ums Thema Quantenphilosophie. Und es wird einen sehr starken Bezug auch zu unserem heutigen Thema haben. Also Dr. Warnke beschäftigt sich mit der Interwelt, das ist jetzt sein Begriff für das Jenseits, so würde ich es jetzt interpretieren, und hat da auch sehr interessante Einblicke aus einer ganz anderen Perspektive jetzt. Ja, bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Ich schließe mit Luxus, Nothing to See Here, dem Album und der Nummer It's. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. River, this was all to go for it's growing old. Through the gravy till the night is over now, gently broken. How to minister the war.